Möchte euch hineinnehmen in das Wort Gottes und etliche Gedanken recht komprimiert mit euch teilen. Ich hoffe, ihr seid wach und bereit, und ich werde auch ein bisschen eine kleine Unterbrechung reinbringen, wo ihr selbst nochmal in euch hineinhören könnt. Vertrauen. Da haben wir schon was von gehört, sehr erhellend schon. Zu Hause bei Gott habe ich so mal das Ganze überschrieben. Unsere Energiekrise, die uns ja als Deutsche auch schon sehr lange beschäftigt in diesem Jahr, ist besonders auch eine Vertrauenskrise. Reicht das Öl? Reicht das Öl? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, und das hat etwas mit Energie zu tun. Das hat etwas damit zu tun, was wir irgendwie täglich brauchen. Wir brauchen täglich ja Nahrung für Körper und für Seele und Geist. Und wenn wir Menschen treffen, entsteht schon ganz schnell manchmal die Frage, kann ich vertrauen? Wie erlebst du für dich das Thema Vertrauen? Möchtet ihr mal kurz etwas dazu sagen? Ja, schön, wenn man es haben kann, ja. Gibt es sonst noch? Wie bitte? Ja. Ja. Ja, irgendwie springt man ein bisschen ins Ungewisse. Ja, und da fängt Vertrauen an. Genau. In Zeiten des Umbruchs, und so ist ja zumindest für mich diese Zeit, sind gute, nährende, geistige Inhalte genauso wichtig wie physische Nahrung. Wir gehen durch eine dunkle und kalte Jahreszeit gerade im Moment, und da brauchen wir Öl, symbolisch ja Energie, das was wärmt und was auch Kraft für den Alltag gibt. Und woher bekommen wir es? Ja, das war die große Frage in der Politik zu Beginn dieses Jahres. Woher kriegen wir Öl? Reicht das Öl? Kommt der Nachschub? Und die Fragen können wir auch mit hineinnehmen für unser geistliches Leben. Kommt Nachschub? Auch, wie sieht's aus mit der geistlichen Versorgung? Das betrifft mich, das betrifft auch euch. In der Politik war das ja so, die ganzen Lieferketten, die funktionierten. Und was passiert, wenn alles so funktioniert? Man vernachlässigt. Man vernachlässigt die Selbstversorgung. Es war ja auch viel bequemer, weniger zeitaufwendig und auch billiger, sich von außen versorgen zu lassen. Es kam ja. Und das können wir auch durchaus übertragen auf die geistliche Ernährung. Kommt das alles einfach und ja, relativ günstig, mit wenig Aufwand zu mir, oder gilt es umzudenken, wie auch in der Politik? Was ist mit der Selbstversorgung? Wo sind die eigenen Ressourcen? Haben wir die Quellen vernachlässigt? Jesus erzählt uns ja eine Vergleichsgeschichte von 10 Frauen, und 5 davon hatten keine eigene Quelle. Sie haben diesen Zugang zum Geist ja wenig beachtet, und so kam Mangel. Und da reichte es nicht. Reicht die geistliche Energie? Und das ist so eine Frage, die du für heute mal mitnehmen kannst. Wie ist das mit deinen eigenen Quellen? Wir haben kein Öl, hieß es im Februar. Wir haben kein Öl. Und da braucht es ein Umdenken. Und wir sehen, unser Land denkt um, die Politik, aber wir brauchen das auch geistlich. Und noch ist dafür Zeit. Das ist die gute Nahrung. Es ist noch Zeit, deine eigenen Quellen zu entdecken und Versorgung zu aktivieren. Ja, viel Vertrauen ist verloren gegangen, das haben wir jetzt schon gehört in den letzten Jahren. Wir haben uns politisch geirrt. Wir haben uns völlig vom Ausland abhängig gemacht, in etlichen Bereichen. Auch Corona lehrt uns, unsichere Zeiten werden uns begleiten. Ein Klient erzählte, dass er sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat beim Thema Impfen oder Nichtimpfen. Das hat ihn so weit getrieben, dass er meinte, es wäre gut, Deutschland zu verlassen. Er hat nicht damit gerechnet, wie bisher sehr nette Menschen so aggressiv mit diesem Thema umgehen. Eine Frau erzählte, sie hat jemanden kennengelernt und sie findet den auch ganz nett. Aber kann ich vertrauen? Das ist eine große Frage. Kann ich diesem Menschen vertrauen? Woran kann ich es merken, dass ich vertrauen kann? Von der Krankenkasse bekam ich kürzlich ein Schreiben. Da hieß es, Sie können ganz unbesorgt sein. Ihre Daten sind geschützt. Nun, glaube ich das? Wem kann man vertrauen? In Umfragen wird gesagt, wen die Deutschen vertrauen. Das ist jetzt so die letzte Information. Grundsätzlich vertrauen wir Deutschen im Allgemeinen dem Gesundheitspersonal, wir vertrauen der Polizei und den Behörden und dem Radio mehr als dem Fernsehen. Das eine Umfrage aus 2021. Was passiert, wenn Vertrauen fehlt? Was machen wir? Menschen ziehen sich in den Sicherheitsbereich zurück. Und das haben auch fast alle Kirchen so erlebt. Rückzug. Man spricht vom Verfall des Glaubens und Menschen sagen, sie können mit Kirche nicht mehr viel anfangen. Aber Glaube und Vertrauen können wir nicht an die Kirche delegieren, denn es hat etwas zu tun mit der persönlichen Gottesbegegnung. Ja, und man merkt auch, und das steht ja oft dahinter, ein etwas verzerrtes Gottesbild. Gut ist, wenn wir uns auf den Weg machen, ein gesundes, gutes Gottesbild zu finden. Ja, Menschen suchen Sicherheit, weil es ist in dieser Welt unsicher geworden. Und das ist so die beiden Pole, zwischen denen wir pendeln, Vertrauen und Angst. Wie kriegen wir das zusammen? Ich kann mich erinnern, ich habe schon falschen Menschen vertraut. Ja, ich habe Geld anvertraut und habe es nicht zurückbekommen. Der Mensch erschien mir vertrauenswürdig, aber ich habe mich geirrt. Und dann habe ich auch Angst gehabt, wo das völlig unnötig war. Man brauchte gar keine Angst haben. Und dieses Pendel, ja, geht immer hin und her. Aber woran können wir uns orientieren? Das wollen wir gemeinsam auch einfach heute Morgen mal betrachten. Wie kann ich Vertrauen gut investieren und auch, ja, Enttäuschungen an den Stellen wirklich reduzieren. Denn alle menschlichen Beziehungen sind irgendwie auf Vertrauen aufgebaut. Und doch wird viel Angst verbreitet. Fangen wir mal an im Namen des Evangeliums. ist schon in der Vergangenheit sehr viel Angst verbreitet worden. Wenn du nicht alle Gebote hältst, kommt Gottes Zorn über dich. So hieß es hier und da bei dem, was ich gehört habe. Wie geht das dann mit Vertrauen? Kann ich Gott vertrauen? Kann ich Menschen vertrauen? Das sind Fragen. Aber wie können wir Vertrauen aufbauen und gesund auch investieren? Denn es ist lebensnotwendig. Martin Buber hat gesagt, wir werden am Du zum Ich, also am anderen Menschen, werden wir erst zum Selbst, zu dem Menschen, der wir wirklich sind. Wir brauchen einander und gleichzeitig haben wir die Angst, wir werden enttäuscht oder wir werden hintergangen. Und so will ich heute Morgen mit euch drei Aspekte des Vertrauens teilen. Und zwar einmal dieses Urvertrauen oder auch Gottvertrauen, dann das Selbstvertrauen und auch Vertrauen anderen Menschen gegenüber. Vertrauen ist eine Ursehnsucht des Menschen. Wenn wir uns Kinder anschauen, ja auch auf dem Spielplatz oder ja im Schwimmbad, dann sehen wir, wie schnell vertrauen Kinder. Und sie wissen irgendwie unterbewusst, es geht auch gar nicht anders. Sie sind ja völlig abhängig. Und wie schön ist es zu sehen, wenn Eltern oder Großeltern ja sie begleiten ins Leben hinein und den Kindern Vertrauen vermitteln. Du kannst dich auf mich verlassen. Und das bildet etwas in uns. Ja, jeder Mensch auch, egal ob er nun Christ oder nicht Christ ist, er trägt auch einen gewissen persönlichen Glauben in sich. Vertrauen auf einen allmächtigen Gott und auch Vertrauen darauf, dass das Leben gelingt. Der Begriff Glaube und Vertrauen ist vom Ursprung her nur ein Wort, nämlich das Gleiche. Also wenn wir über Glauben sprechen, können wir auch einfach sagen Vertrauen. Und umgekehrt, es ist der gleiche griechische Begriff im Neuen Testament. Und jetzt schauen wir uns mal einen Text an auf der Folie 3. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und du kannst jetzt die Begriffe Glauben einfach austauschen mit Vertrauen. In der Bibel geht es viel um Vertrauen und dass wir ein gesundes Gottesbild für uns finden und mit diesem Bild leben und die falschen Gottesbilder rausbekommen aus unserem Herzen. Gnadenbringender Weihnachtszeit, so heißt es in einem Lied. Advent, Gott kommt zu uns. Das ist die gute Nachricht. Vielleicht kannst du das schon jetzt in dich aufnehmen. Gott kommt zu dir, heute, jetzt. Gott kommt als barmherziger und gnädiger Gott in eine dunkle Zeit hinein. Gott können wir vertrauen. Das ist die Botschaft auch dessen, was Jesus uns vermitteln möchte. Und noch ein anderer Text. Er kam in die Welt, die ihm gehört, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten oder vertrauten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Dieses neue Leben kommt von Gott. Gott sagt also nicht, du musst dich verändern. Er sagt, lass dich verwandeln. Es geht nicht um müssen. Und ganz oft fängt da schon ein großes Thema an, dass wir meinen, wir müssten irgendetwas leisten, um Gott zu gefallen und um Gott gnädig zu stimmen. Und so ist es nicht. Gott ist anders, als wir gedacht haben. Was heißt denn jetzt eigentlich Glaube oder Vertrauen? Nun, es bedeutet, ich weiß, ich werde vom Grund her getragen. Es ist dieses Bewusstsein, ich werde getragen. Oder wenn ein Kind ins Wasser springt, was nicht schwimmen kann, und die Eltern sind daneben, dann kommt die Hand von unten und das Wasser trägt. Naja, die Hand. Aber für das Kind geht es gut aus. Ich werde getragen. Und jetzt machen wir mal eine kleine Übung. Wenn du magst, mach die Augen zu oder einfach hör mal in dich hinein. Ich stelle mal ein paar Fragen. Was hast du denn zu deiner Entstehung beigetragen? Was hast du mit in die Welt gebracht? Würde diese Welt existieren ohne uns Menschen? Wie ginge es der Natur? Also, braucht es uns? Und jetzt dürft ihr die Augen aufmachen. Wenn also unsere Existenz ein reines Geschenk ist, ohne Notwendigkeit für diesen Planeten, dann kann das ein Umdenken bewirken in uns, dass wir merken, alles ist ein Geschenk. Ich darf leben. Ich darf über diese Erde gehen und es bräuchte mich gar nicht. Also für die Existenz dieser Erde. Wenn doch alles Wesentliche uns geschenkt ist, dürften wir doch auch vertrauen, so wie ein Kind. Und diese Welt ist ein Geschenk an uns und an die Schöpfung. Ist das nicht Grund zu vertrauen? Zu wissen, ich werde getragen, ich bin gewollt, ich bin hineingeboren in diese Welt. Ich vertraue auf die göttliche Barmherzigkeit, über mein Versagen oder meine Begrenztheit hinaus. Zwei Personen in der Weihnachtsgeschichte des größeren Kontextes lebten aus einer engen Verbindung in diesem Bewusstsein mit Gottes Geist. Ihr Gottvertrauen war gereift und das wirkte sich auch aus auf ihr Selbstvertrauen und auch auf ihren Umgang mit anderen Menschen. Sie hießen Simeon und Hanna, beide schon recht alt und beide warteten auf Gott. Und das war der Ausdruck ihres Vertrauens. Das war nicht passiv, sondern ganz aktiv. Und das werden wir noch sehen. In Jerusalem lebte in der Zeit ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und tiefgläubig oder vertrauensvoll und wartete darauf, dass Gott Israel trösten würde. Der Heilige Geist war auf ihn und hatte ihm offenbart, dass er erst sterben würde, wenn er vorher den Messias des Herrn gesehen hat. Er kam in den Tempel, weil der Heilige Geist ihn führte. Und als die Eltern Jesus in den Tempel brachten, um die Vorschriften des Gesetzes zu erfüllen, nahm er das Baby auf den Arm und lobte Gott mit den Worten: Jetzt endlich entlässt du deinen Diener in Frieden, wie du es verheißen hast. Meine Augen haben deine Erlösung gesehen. Ja. Ja. meine Augen haben deine Erlösung gesehen. Er hatte durch Gottes Geist einen Blick bekommen. Ja, und das führte dazu, dass er zu einer reifen Persönlichkeit wurde. Vertrauen in Gott, in dieses, ja, in diese Urgeschichte hinein, bildet unser Selbstvertrauen auch. Und das braucht es. Es braucht ein gesundes Selbstvertrauen. Und das hängt mit Selbsterkenntnis zusammen. Die Griechen sagten schon, erkenne dich selbst. Wer bin ich denn wirklich? Nicht, was ich gerne sein möchte, was ich mir so denke, sondern wer bin ich? Und gerade bei Gott dürfen wir uns anschauen und wissen, ich bin bedingungslos geliebt und angenommen. Das ist wesentlich. Ich brauche nicht fehlerlos zu sein. Die Frage ist jedoch, bist du mit deinem Leben, mit dir selbst, der Herkunft versöhnt? Wie sieht das aus? Simeon und Hanna, zwei ältere Menschen, die waren nicht verbittert oder ständig am Nörgeln. Wenn man älter wird, ich meine, wer ist denn älter? Das hängt echt ganz viel ab von dem, wie alt du bist. Vielleicht denken manche, ich wäre alt, ja? Und ihr dürft auch so denken. Ja, aber ich denke da wahrscheinlich ein bisschen anders drüber. Ne? Es könnte sein, ja? Ja, so ist es. Wenn man älter geworden ist, sieht man viel mehr, merke ich, und erkennt, man weiß so wenig. Als ich 20 war, war das genau umgekehrt. Da sah ich so wenig und dachte, ich wusste so viel. Ja, und das zieht sich auch bis heute durch von dem, was uns Tabea von jungen Leuten erzählt, die dort nach Amerika kommen und 20 Jahre alt sind und wissen, wie das funktioniert. Also es ist schon faszinierend. Ja, so ist das. Ja, was ist, wenn man älter wird? Man sieht, wie Menschen ihre Zeit verplempern. Man sieht die Unreife. Man sieht die Fehlentscheidungen. Und das kann dazu führen, dass ältere Leute die Hoffnung verlieren. Simeon und Hanna nicht. Und sicher waren die beiden auch verletzt. Woher kann man das wissen? Man kann nicht alt werden, ohne verletzt zu werden. Das geht nicht. Verletzt am Körper, an der Seele, auch am Geist. Ja, das gehört zum Leben dazu. Es passiert. Ja. Warum auch immer, es passiert. Jawohl. Aber Simeon und Hanna waren beide reif geworden. An den Widerständen und an den Wunden. Und auch in ihrer Gottesbeziehung. Sie dachten anders als ihre Umgebung. An ganz vielen Stellen hatten sie ein anderes Gottesbild. Und an ihnen können wir sehen, da hat sich Charakter entwickelt. Durch Widerstand und durch Schmerz. Ja, so entwickelt sich Charakter. Wer also durch notvolle Situationen selbstlos und weise durchgeht, dem kann man vertrauen. Der hat Charakter entwickelt. Paulus sagt es so, Glaube, liebe Hoffnung, bleiben. Ja. Und die beiden hatten Hoffnung. Glauben und Liebe. Schauen wir uns gleich noch an. Ohne Hoffnung gibt es kein Leben. Mit 28 hatten wir bereits 3 Kinder. Und in unserer Umgebung hörten wir Stimmen, die sagten, nee, in diese Welt kann man doch keine Kinder setzen. Das ist eine hoffnungslose Aussage. Doch wir haben uns bewusst entschieden, 3 Kinder zu haben und auch als ein Signal der Hoffnung. Es gibt eine Zukunft. Gut, machen wir wieder eine kleine Übung. Vielleicht denkst du einfach mal dich jetzt gerade in deine Umgebung hinein, wo du lebst, wo du tätig bist. Und die Frage, welche Hoffnung vermittelst du durch dein Handeln, durch deinen Beruf? Welche Hoffnung vermittelt das, was du machst, in deine Umgebung hinein? Es mag sein, dass du durch diese Frage entdeckst, dass du eine ganze Menge bewirken kannst und bewirkst schon. Ja, und darum geht es auch. Welche Hoffnung machst du? Im 1. Petrusbrief heißt es, gebt Rechenschaft über eure Hoffnung, die ihr vermittelt. Ja, wir dürfen davon sprechen und uns auch bewusst machen, was ich tue, hat eine Wirkung und gibt Menschen Hoffnung. Vertrauen braucht einen Ausdruck und Vertrauen ist ähnlich wie Liebe, ohne dass Vertrauen oder Liebe ausgedrückt wird, wird das dünn. Vertrauen Gott gegenüber, so sagt Benedikt, der die Klöster gegründet hat, drückt sich auch aus im Vertrauen Menschen gegenüber. Das heißt, dass wir uns auf Gemeinschaft einlassen. Es gehört auch mit dazu. Und da sind wir dann beim 3. Punkt. Und da können wir mal eben auf die Folie kurz schauen, Nummer 5. Ja, Vertrauen im Miteinander, in Gemeinschaft. Vertraue ich nur noch mir persönlich, nur ich und Gott? Da können wir sicher sein, das wird nicht gelingen. Es braucht die örtliche Vernetzung, die Glaubensgemeinschaft. Simeon und Hanna waren im Tempel, kamen in den Tempel, vernetzt. Sie lebten aus der Verbindung mit dem Heiligen Geist und empfingen diesen Impuls, geh jetzt dahin. Das ist so wichtig, der Buchstabe tötet. Gib mir die Liste, was muss ich tun, um ein guter Christ zu sein? Nein. Hören, schauen, hinhören und dann tun, handeln. Die lebten aus der Verbindung mit dem Geist Gottes und da wurden sie geführt. Und dann sahen sie dieses junge Paar. Ich denke, man konnte was sehen an diesem jungen Paar, Josef und Maria. Was hatten die beiden schon durchgemacht? Hanna und Simeon hatten einen Blick für sie. Hochschwanger, eine Reise über 100 Kilometer, dann auch noch die Vorgeschichte, unehelich schwanger, das so in dieser Zeit, das Gerede im Dorf, wie mag das in der Verwandtschaft aufgefasst worden sein, Geburt im Stall und wie reagiert Simeon, ein älterer Mann, er segnet. Und da sehen wir den Sinn von Gemeinschaft, von Miteinander, vom Vertrauen im Miteinander. Er segnet, er spricht ihnen Gottes Segen zu und öffnet ihnen den Plan Gottes. Ich lese diesen Text jetzt nicht, das könnt ihr zu Hause im Lukas 2 nachlesen. Er öffnet ihnen den Plan Gottes. Und er sagt, Maria, dir wird weiterhin Leid und Schmerz nicht erspart bleiben. Und dann machten die beiden noch was. Anschließend redeten sie in ihrer Umgebung mit den anderen auch über Gottes Plan, dass es nicht darum geht, die Römer aus dem Land zu vertreiben, sondern in eine andere Geisteshaltung hineinzukommen. Das war enorm. So dachten die wenigsten Juden. Ja. Und sie erzählten anderen von der Hoffnung und Gottes Plan für Heil in dieser Welt. Ganz anders, als die Juden sich das vorstellten. Und es braucht die Älteren in einer Gemeinschaft, die den Jüngeren vom Geist geleitet Zuspruch und Orientierung geben. Und es braucht die Jungen, die den Älteren auch zeigen, das Leben geht weiter. Hier sehen wir drei Generationen, die Alten, Maria und Josef und auch das Kind. Das Leben geht weiter. Und es braucht dieses Miteinander der Generationen, diesen Segen der Älteren, aber auch die Aktivität und das sich einlassen und übernehmen von Verantwortung der Jungen. Ja, Simeon und Hanna waren zu Vertrauenspersonen geworden. Wie wird man zu einer Vertrauensperson? Man kann Vertrauen wie ein Konto betrachten, das gefüllt ist. Und womit wird es gefüllt? Es gibt drei Begriffe, die können wir uns merken: Loyalität, Charakter und Kompetenz. Ein Mensch mit Loyalität mir gegenüber, der Gruppe gegenüber, Gott gegenüber, der dieses Konto gefüllt hat, ja, dem kann man vertrauen. Ein Mensch, der durch schwierige, leidvolle Dinge gegangen ist und nicht nur zerbrochen, sondern auch aufgebrochen ist zu mehr Liebe und Barmherzigkeit, dem kann man vertrauen. Und ein Mensch, der kompetent ist, der weiß, wovon er spricht, nicht weil er irgendwas gelesen hat, sondern weil das ein Teil seines Lebens auch geworden ist in seinem Alltag. Diesen Menschen kann man vertrauen. Den Worten von Simeon und Hanna vertrauten Josef und Maria. Und wer ein Mensch des Vertrauens werden möchte oder sein will, der sollte auf diesen Kontostand der drei Werte achten: Loyalität, Charakter und Kompetenz. Und dann heißt es für Simeon, er konnte in Frieden gehen. Ja, das konnte Simeon. Er war versöhnt in sich, in seiner Gottesbeziehung, in seiner Vertrauenssicht hin auf die Zukunft. Er kam in den Frieden Gottes hinein. Das ist auch für uns möglich. Kürzlich erzählte mir ein älterer Mann, ja, dass er gesagt hat, ich möchte auch in eine intensivere Beziehung mit Gott leben. Und dann, als er betete, wurde ihm deutlich, du, es gibt zwei Menschen in deinem Leben, die hast du verletzt. Mach doch Frieden. Da gibt es Unfrieden. Gut, sagte er, Gott, schaffe doch eine Gelegenheit, hilf mir, eine Begegnung zu haben. Und dann war er, wie üblich, unterwegs, einmal mit dem Fahrrad und kommt an dem Haus dieses Menschen vorbei. Und ungewöhnlicherweise stand dieser Mensch gerade zu dem Zeitpunkt auf dem Bürgersteig. Ja, da hielt er an und sagte, du, das tut mir leid. Ich habe Worte gebraucht, die dich verletzt haben. Das tut mir leid. Ja, und dann gab es ja noch den zweiten. Und einige Zeit später hält ein Bofrost-Auto beim Nachbarn. Wer mag wohl der Fahrer gewesen sein? Ja, genau dieser betreffende Mann. Überraschend, ungewöhnlich, wusste er nichts von. Und so konnte eine Klärung entstehen. Ja, Frieden ist möglich. Und das möchte Gott, dass wir vom Geist geleitet uns auf ihn einlassen. Nicht unsere Liste erfüllen, was tut man als guter Mensch oder Christ. Ja, Vertrauen braucht Ausdruck. Sich auf diese Führung des Geistes Gottes einlassen. Simeon und Hanna kamen in den Tempel und sprachen Segen aus über Josef und Maria. Das war so wichtig, denn Maria brauchte diese Worte von dem Schmerz und dem Leid, was sie erwartete, dass Gott das schon gesehen hat und dass es für sie nicht fremd und überraschend war. Wir dürfen mit Gott in Berührung kommen. Es braucht sicher die Begegnung mit dem Heiligen Geist und auch mit Menschen, aber es braucht auch gute Gewohnheiten, geistliche Gewohnheiten, der Zugang zur eigenen Quelle, dass du selber zapfst und nicht von der externen Versorgung digital oder international abhängig bist, sondern dass die Quelle auch in dir sprudelt. Wir dürfen mit Gott in Berührung kommen. Gewohnheiten brauchen Struktur. Wann, wo und was mache ich? Eine unstrukturierte Zeit tut der Seele nicht gut, sagt die Psychologie. Was können wir tun? Wir können einfach, du bist heute Morgen aufgestanden. Du kannst schon mit dem Aufstehen das mit Gott verbinden. Auferstehung, ein neuer Tag beginnt. Du kannst aus deinem Bett steigen und dich schon mit Gott verbinden. Oder du kannst das Zähneputzen benutzen, dass es dich zu einem Hinweis auf deine Sprache bringt. Ich will eine gute Atmosphäre verbreiten. Einen angenehmen Geruch. Oder vielleicht während deiner Arbeit hier und da ein Stoßgebet. Herr, segne diese Begegnung. Und vielleicht segnest du auch die Menschen an deinem Arbeitsplatz, mit denen du arbeitest oder für die arbeitest. Und vielleicht erneuerst du auch das Bild, mit dem du zur Arbeit gehst. Wenn jemand denkt, ich bin hier der Dompteur und da steht eine gemischte Gruppe von Raubtieren ständig um mich herum, dann wird er anders zur Arbeit gehen, als wenn du sagst, Gott möchte mich hier zum Segen setzen. Es braucht nicht viel Zeit, sondern Achtsamkeit. Gott möchte, dass wir unser ganzes Leben mit ihm verbinden. Und so können wir auch durch unsere Räume gehen. Wir haben das ja auch hier in der Gemeinde gemacht. Und einfach diese Räume segnen. Zum Beispiel die Küche, dass gute Ernährung einfach ins Haus kommt, in unseren Körper. Und alles mit Gott verbinden. Ja, und das sehen wir auch an Jesus. Wie er redete, wie er handelte. Er war ganz anders als die doch eher gesetzlich orientierten Juden. Im Johannesevangelium heißt es, an ihm können wir sehen, hören und wahrnehmen, was Gott meint. Und jetzt bin ich beim Schluss, aber hör noch mal gut zu. Bei der Taufe Jesu öffnete sich der Himmel. Kann es sein, dass wir auch dadurch verstehen sollen, dass wir aus den Händen Gottes in diese Welt gekommen sind und nach unserem Leben wieder zurück zu Gott gehen, in die Hände. Und so wie wir Menschen alle weinend auf die Welt kommen, sollen wir mit einem Lächeln zu Gott zurückgehen. Amen.